Willkommen zum Klabautercast, Folge 43. Heute mit Gregory Engels. Ja, willkommen zum Klabautercast. Heute mal aus Kassel, wo die Open Mind 2010 stattfindet. Und wenn natürlich das online geht, ist sie längst vorbei, ich weiß. Und ich sitze hier mit Gregory Engels. Hallo Gregory.
Hallo Maha.
Ja, und wir wollen über die internationale Zusammenarbeit der Piraten sprechen, insbesondere über Pirate Parties International. Ja, vielleicht sagst du kurz, warum du dich damit beschäftigst. Sag mal was zu dir.
Genau. Ja, sag mal was zu mir. Also ich bin eigentlich aus Hessen, auch ein Pirat. Ich bin auch in die Piratenpartei vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen früher schon, ein bisschen länger schon, also vor dem Bundestagswahlkampf, eingetreten. Unter anderem deswegen, weil die Piraten eine internationale Bewegung sind. Und das hat mich richtig gereizt, auch weil ich auch beruflich relativ viel in der Welt unterwegs bin oder gewesen bin und immer noch bin. Und als sie dann die Chance gegeben hat, hatte ich mich beworben, um internationaler Koordinator für die Piratenpartei Deutschland zu werden und wurde auch von einem alten Vorstand beauftragt, von einem neuen Vorstand bestätigt und mache diese Arbeit zusammen mit Ralf Hinterleitner. Und mittlerweile seit, also im Rahmen von dieser Zusammenarbeit, habe ich auch mit der PPI zusammengearbeitet und die Konferenz in Brüssel, die im April dieses Jahres gewesen ist, mit vorbereitet und habe dort die Statuten-Taskforce geleitet. Wow, wie das Leben so spielt, bin ich dann auf der Konferenz zu einem der beiden Co-Vorsitzenden von der PPI gewählt worden. Das heißt, ich bin Co-Vorsitzender der Piraten Internationale, dem Dachverband von 22 Piratenparteien weltweit. Und gleichzeitig auch noch für die Piratenpartei Deutschland bin ich internationaler Koordinator. Das lässt sich wunderbar verbinden, die beiden Jobs.
Ja, du hast ja auch einen internationalen Hintergrund.
Wenn
ich,
ja,
wenn ich dich hier so genau sitzen sehe mit dieser Strickjacke und darunter das T-Shirt.
Ja, ich habe eine
Piratskaya Piratia.
Piratskaya
Partia steht da drauf in Kyrillisch und dann sieht man natürlich irgendwie, hat man den Eindruck, ich sitze hier vor einem Russen.
Ja, also ich bin, genau. Ich bin mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Vorher habe ich in Moskau gelebt. In ehemaligen Sowjetunion, das Land gibt es jetzt nicht mehr, für die Hörer, die aufgepasst haben.
Es ist niemandem entgangen, glaube ich.
Ich glaube auch, also gerade heute am Tag, wir sitzen heute am 3. Oktober hier, also an einem 20-jährigen Jubiläum der Deutsch-Deutschen Vereinigung. Finde ich auch ein denkwürdiges Datum, also sehr, sehr schön, freut mich auch, dass es so gekommen ist in der Welt, wie es gekommen ist. Also jedenfalls, ich bin nach Deutschland gekommen 1989, direkt noch vor den Ereignissen, die zu dieser Wiedervereinigung geführt haben. Also es war noch alles sehr schwierig und dramatisch damals.
Du bist dann 1989 nach Westdeutschland gekommen.
Ich bin 1989 nach Westdeutschland gekommen, ganz genau. Und habe die DDR dann noch im Jahr 1990 mal kurz besucht, als es sie noch gab. Aber mal anzuschauen,
ich war auch 1990 auf Besuch in der DDR und habe an einem zufälligerweise an einem Treffen der Organisation für die deutsch-sowjetische Freundschaft teilgenommen.
Okay.
Das war aber Zufall, also ich wollte zu jemand anders, ja, und bin dann da reingeraten.
Ja, genau. Und seitdem wohne ich in Deutschland, aber ich habe eine Firma, ich bin durch das, was ich mache im Computerbereich, auch viel international unterwegs bei verschiedenen Konferenzen und spreche da Vorträge zum Thema Lotus Notes. Das ist ein Computerprogramm, das muss jetzt nicht weit interessieren in diesem Zusammenhang, aber ich bin halt deswegen viel unterwegs, auch vor allem in den USA, aber auch in vielen Europa. Wie gesagt, die Jacke, die ich habe, die schöne Strickjacke, die du angesprochen hast, ist ein Geschenk aus Norwegen, also richtige Norweger, echt dort geschenkt. Und deswegen hat sich das bei mir so angeboten, einfach international auch zu gucken, was geht. Ich habe sehr, sehr viele Kontakte international in verschiedensten Ländern. Und viele davon sind piratenkompatibel. Mittlerweile sind auch viele Piraten natürlich darunter.
Ja. Vielleicht bevor wir eingehen auf die PPI, die du schon erwähnt hast und wo du dich ja vielleicht auch am besten auskennst, vielleicht mal so ein bisschen was zu den Piratenparteien, die es so gibt international. Du hast da ja auch so eine Wiki-Seite aufgemacht, die werden wir auch verlinken.
Ja.
Es gibt ein Wiki der PPI und da sieht man gleich so eine Übersicht über die Piratenparteien international und man sieht, wie die so, in welchem Zustand die sind. Also ob die schon an Wahlen teilnehmen oder nicht. Und wenn sie an Wahlen teilgenommen haben, auch das Ergebnis. Vielleicht kannst du mal kurz, ich meine, die Leute können sich das auch selber ansehen, aber wer jetzt den Podcast auf dem Fahrrad hört, kann das nicht reinklicken. Vielleicht kannst du für die schon mal sagen, was man da so sehen kann.
Also wir haben mehrere Webressourcen und die werden wir natürlich hoffentlich alle verlinken. Wir haben Piratenparteien, ich habe momentan aktuell nicht durchgezählt, die Liste ist gerade nicht ganz aktuell, aber es waren letztes Mal, wo ich gezählt habe, so 48 Piratenparteien weltweit. Darunter sind Organisationen in sehr unterschiedlichem Zustand. Also sind so Piratenparteien wie Deutschland dabei, die ja schon sehr weit sind und an mehreren Wahlen teilgenommen haben und zum Teil auch schon Mandate gewonnen haben in Volkswahlen. Da sind auf der anderen Seite sind es, sage ich mal, Ein-Mann-Organisationen oder die aus einem aktiven oder einem hyperaktiven bestehen, die sehr viel machen, die im Hintergrund vielleicht auch eine Unterstützungswolke haben, aber häufig durch die politischen Begebenheiten in dem Land, in dem sie agieren, ist auch gar nicht so einfach mit Parteiengründung und Wahlteilnahme. Und,
dann nimm doch mal ein Beispiel.
Ein Beispiel. Also wir haben einen relativ aktiven Twitterer von der Piratenpartei Chinas. Mhm. Und dieser Mensch twittert natürlich nur unter Pseudonym. Also für die, die es nicht wissen, in China gibt es eine Einheitspartei und andere Parteien gibt es nicht. Sondern es gibt höchstens irgendwelche Bewegungen, die irgendwas erreichen wollen, so also quasi als Bürgerinitiativen. Und sowas in die Richtung ist auch die Piratenpartei, die entsprechende Veränderungen beim Copyright möchte. Ich weiß allerdings nicht hundertprozentig, ob das wirklich mehr als einer sind, also ist in China momentan. Von anderen Ländern weiß ich, das sind wirklich ganz eine Handvoll Leute, die das machen. Zum Beispiel in Moldawien oder in Lettland oder in Litauen haben sich mittlerweile ein paar mehr, sind ein paar Dutzend Leute, sind nur 30 Leute, die jetzt da mitmachen. Dann haben wir ein paar mittelgroße Parteien, sagen wir mal so. Also Luxemburg kann man natürlich auch nennen, die haben auch nur jetzt glaube ich 65 Mitglieder. Allerdings, wenn man das auf die winzige kleinen Staat Luxemburg hochrechnet, auf die Einwohnerzahl, dann kommt es schon so ungefähr an das, was die Piratenpartei Bayern hat, an Mitglieder, also pro Anwohner. Mhm. Also das heißt, das ist schon durchaus ernstzunehmende politische Kraft in Luxemburg. Werden auch ständig interviewt und eingeladen zu Diskussionen, also wirklich gut angenommen. Und dann haben wir die Piratenpartei zum Beispiel in England oder Irland, die sind mit einigen hundert Leuten unterwegs und hatten geschafft, an Wahlen teilzunehmen, aber eher mit sehr, sehr wenig Organisationslevel und sagen wir so, die haben erste Erfahrungen gesammelt, die wichtig sind, auf denen können sie jetzt aufbauen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich, hat das noch nie so großen gesellschaftlichen Eindruck gemacht.
Mhm. Und wenn man jetzt sich diese verschiedenen Piratenparteien ansieht, wollen die alle dasselbe? Oder mal die Frage, was hält die zusammen? Also was? Mhm. Wir haben ja hier auf der OM10 sehr viel gesprochen über Ideologie und ideologischen Hintergrund der Partei. Kann man das da auch herausfühlen? Gibt es da eine gemeinsame Basis?
Also von allen wissen wir es nicht. Muss man so sagen.
Ja, gut, aber
also das ist tatsächlich so, dass es kommen häufig Leute und sagen, wir finden Piraten toll, lass uns mitmachen. Und dann sage ich, okay, wir lassen jeden mitmachen erstmal. Das ist überhaupt kein Problem. Jetzt haben wir mit einer Reihe von Piratenparteien Interviews geführt, sind ungefähr so um die 15 Interviews bereits geführt worden. Wir haben auf der PPI-Homepage so eine Aktion, das nenne ich Pirate Party of the Week. Das wird dann auch fleißig getwittert und im Facebook verbreitet. Und wir stellen allen Piratenparteien im Grunde die gleichen Fragen. Also die unterscheiden sich im Detail. Also wenn jemand vor Wahlen steht, dann kriegt er ein bisschen was anderes als andere. Aber unter anderem ist die Frage, gibt es etwas, was euch von anderen Piratenparteien unterscheidet in Ideologien? Meistens sagen die Leute, nein, wir beschäftigen uns vor allem mit den Pirat-Kernthemen, die da wären freier Zugang zu Wissen, Kultur, die Veränderung bei Urheberrechtsregelungen, also Verkürzung von Fristen und nicht kommerzielle Kapierbarkeit. Und dann wird es manchmal breiter. Das heißt, für manche Piratenparteien ist das Thema Bürgerrechte wichtiger als für andere. In manchen Ländern ist das Thema Bürgerrechte, sagen wir so, darf, sollte man nicht offen auf die Agenda setzen, so komplett, weil man damit kleine unter Umständen dann gleich Widerstand kriegt, was man nicht haben sollte.
Manchmal ist es ja auch ein virulentes Thema. Also ich könnte mir vorstellen, dass in Russland das Thema Bürgerrechte ein ganz wichtiges Thema ist. Auch das Thema politische Beteiligung. Und ich meine, Russland ist ja eine, wenn auch gelenkte, so doch eine Demokratie, kann man ja nicht sagen, das können wir jetzt nicht auf die Tagesordnung setzen, aber dann verboten.
In der Tat ist es Russland ein gutes Beispiel, da kenne ich mich jetzt gerade mal gut aus. Ich war vor 2 Wochen dort auf dem Gründungskongress gewesen und habe also einiges Kontakt mit Leuten, die dort die Arbeit jetzt machen. Es ist so, dass Russland ist sehr groß und es gibt Moskau und die Regionen. Und in den Regionen ist die Welt noch mal ein bisschen weniger demokratisch als in der Hauptstadt. Ja, das muss man einfach mal sagen. Und dann hat man solche Sachen wie Willkür der örtlichen Verwaltungen. Das heißt, wenn man irgendwie anfängt, offen gegen irgendwas einzustehen, wo man Anstoß finden kann aus Sicht der Machthabenden, dass dann einfach plötzlich sagen wir so, Polizeidurchsuchungen anfangen mit irgendwelchen Vorwänden oder wirklich man will sich treffen und plötzlich wird dieses Gebäude geschlossen, weil da gerade eine Feuerwehrübung angesetzt ist. Also so Fälle sind regelmäßig passiert, ja, oder dass Leute also von oppositionellen Parteien, gerade wenn die halt offen richtig im Konflikt zum System stehen und ein bisschen sich weiter rauslehnen. Das heißt, man muss ein bisschen auch abwägen, was will man wirklich erreichen, was kann man erreichen. Also was Piratenpartei Russland zum Beispiel auch als bisher von allen anderen Parteien, die in Russland agieren, als einzige fordert, ist auch direkte Demokratie und auch unter anderem direkte Demokratie in der Parteistruktur. Das ist, sagen wir, dort nicht üblich. Und das ist schon ein großer Unterschied quasi der sich bekennt zu bestimmten Rechten. Aber die würden jetzt nicht offen anfangen, Kreml-Politik für Menschenrechte zu kritisieren, weil das würde auch nicht weit führen an dieser Stelle.
Aber ich meine, gesellschaftliche Teilhabe, in diesem Fall diese demokratischen Strukturen auch innerhalb der Partei, das ist ja eine Frage auch der Bürgerrechte oder, Teilhabe gehört auf jeden Fall dazu. Das ist interessant gerade, also jetzt kommen wir, ich will natürlich jetzt nicht zu viel nur über die russische Piratenpartei sprechen, aber da du da ja gerade warst und dich da gut auskennst, gibt's da, was halten die denn zum Beispiel von Liquid
Feedback? Die kannten das noch nicht, bis ich da gewesen bin und habe das den Liquid Feedback vorgeführt und die finden das total toll. Man muss sagen, erstaunlicherweise haben sich in dem Kreis von 15 Leuten, denen ich das da vorgeführt habe in der Sitzung, gleich 2 Leute gefunden haben, die Lua entwickeln können. Und gleich hieß es, ja gut, wo ist der Quellcode? Wir setzen uns jetzt dran und entwickeln da jetzt gerade mal das, was uns da fehlt oder anders gemacht werden muss. Und das ist immer schon mal eine russische Übersetzung, logischerweise. Das ist eine totale Voraussetzung.
Das ist natürlich nicht so schwer, die russische Übersetzung, weil das gar nicht so viele Texte sind. Also ich selbst habe ja mal die Esperanto-Übersetzung Korrektur gelesen, und zwar nicht nur, was da steht, sondern auch alle Hilfetexte. Und das ging relativ schnell.
Ja, ich habe auch gesehen.
Man ist dann erstaunt, wenn man diesen...
Es ist im Wesentlichen auch nur eine Datei, die übersetzt werden muss.
Ja, das ist, also die Sprache...
Aspekt an Liquid Feedback sehr gut. Und die haben das, glaube ich, auch schon mittlerweile, sind ans am Aufsetzen. Also die haben das noch nicht irgendwo, die spielen momentan noch rum.
Ja, wenn du sagst, aber fanden mehrere Aspekte gut, welche fandest du nicht gut?
Oh, na gut, die benutzte Oberfläche, glaube ich, war ja, die weniger Anschluss gefunden. Also da haben sie gleich gesagt, da können wir was machen.
Ja, das also, ist doch schön, wenn man da was macht. Also ich denke, da kann man wirklich was machen. Es fehlt ja so ein bisschen auch an Person Power bei uns in Deutschland, um gerade das eben weiterzuentwickeln, weil halt so ein Nutzerinterface auch echt schwierig zu programmieren ist und da brauchen wir Leute, die sich damit auskennen.
Interessant. Ja, also ressourcenmäßig sind wir natürlich viel weniger aufgestellt als wir, weil es einfach viel weniger Menschen sind. Mhm. Also bei dem Parteitag selber waren 30 Leute. Insgesamt sind das russlandweit momentan so ungefähr 500 Mitglieder, die tatsächlich einen Ich möchte Mitglied werden Knopf auf der Homepage gedrückt haben.
Dazu, aber das reicht natürlich irgendwie
nicht. Das reicht also natürlich nicht.
Land, da gibt es doch auch so eine Vorschrift, da müssen die irgendwie 50.000
ja. Leute also das, haben. Das, genau.
Anerkannt also, zu werden?
Das ist relativ komplex, die Regelung. Also das russische Parteiengesetz ist erstmal viel, viel länger als das deutsche und dann auch eine viel kompliziertere Sprache geschrieben, und wobei er viel neuer ist. Also der ist jetzt gerade mal 4 Jahre alt in der Fassung, die er jetzt vorliegt. Und dabei wurde auch jedes Jahr mal was angepasst. Also man kann sich auch auf nichts verlassen. Also es ändert sich da ständig. Momentan allerdings also zum Besseren. Also vor 4 Jahren kam ein Gesetz raus über politische Parteien, nach denen eine politische Partei mindestens 50.000 Mitglieder haben muss. Und zwar verteilt auf ganz Russland. Also in jeder Region braucht es, also in der Hälfte der Regionen, die Russland hat, muss dann immer jeweils mindestens 500 Mitglieder haben. Also mittlerweile ist es ein bisschen entschärft worden. Ab nächsten Jahr braucht man immer noch nur noch 40.000 40.000 Mitglieder. Es sind keine Unterstützungsunterschriften, es sind wirklich Mitglieder mit Mitgliedsantrag, die dann in einer Kartei geführt werden und auch dem Justizministerium alle mitgeteilt werden, geprüft werden, dass sie wirklich existieren und keine...
Datenschutz ist auch nicht so richtig.
Ja, das muss ja geprüft werden, dass es wirklich echte Leute sind. Ne? Also ich meine, also Datenschutz in Russland, das hat nochmal weniger Stellenwert als bei uns oder auch weniger gelebt als bei uns. Mhm. Es gibt Möglichkeiten in Moskau in bestimmten Läden, jetzt mal nicht so komplett offiziell, aber problemlos möglich, komplette Einwohnermeldeämter-Daten von ganz Russland zu kriegen, also die Passportdaten sogenannte. Ne? Das sind zwar eine Festplatte mit 120 Gigabyte, aber damit hat man dann alle Pässe, die jeweils in Russland aufgestellt worden sind, inklusive Familienbanden, Zugehörigkeiten, und dann verknüpft man mit anderen so Daten dann.
Auch so eine Post-Privacy-Geschichte.
Sozusagen,
könnte man ja auch gut finden. Ne?
Also. Oh, ja.
Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze, das ist klar. Ja, obwohl, also ich meine, gut, das ist jetzt wirklich...
Marktforscher finden das bestimmt gut,
ja. Ja, klar. Und dann sieht man eben auch die Probleme, die entstehen, wenn sowas frei zugänglich ist, ja. Ja, gut, also das wird schwierig, aber man kann ja trotzdem politisch aktiv sein, auch wenn man nicht so viele Mitglieder hat. Ne?
Das geht ja. Ja, also die können bei Kommunalwahlen teilnehmen. Ah, ja. Außerdem, wie gesagt, die... Übrigens, diese 40.000 Unterschriften müssen innerhalb eines Jahres gesammelt werden. Das ist auch noch eine Frist gesetzt. Das heißt, man meldet, man macht eine Anmeldung beim Justizministerium und sagt, man möchte gerne eine politische Partei gründen, und man hat eine Satzung eingereicht, die schon von vornherein also bestätigt ist mit mindestens 3 Delegierten von ganz Land. Also auch schon ein großer Verwaltungsakt, um überhaupt das zu erreichen. Und anschließend hat man 1 Jahr lang Zeit, diese 40.000 Mitglieder beizuschaffen. Und wenn man es nicht schafft, dann wird die Partei wieder aufgelöst, das Parteivermögen wird dem Staat zugeführt, und das war's. Mhm. Und als Effekt davon, vor 4 Jahren gab es in Russland 37 zugelassene Parteien bei dem Wahlkomitee, also bei dem Wahlleiter, kann man sagen. Ja. Mittlerweile sind es nur noch 7. Es gibt nur 7 offizielle Parteien. Davon sind 4 in der Regierung und 3 in der Opposition.
Ah, ja.
Also, beziehungsweise 3 außerhalb von der Duma. Außerparlamentarisch.
Das ist natürlich...
Das ist nicht... also, das Effekt haben die erreicht.
Ja, genau. Ja. Na, das ist sicherlich nicht grundlos.
Also, die Piraten in Russland haben eine interessante Idee tatsächlich. Also, ich glaube tatsächlich, die könnten es schaffen, diese Menschenmengen zu mobilisieren. Also erstens gibt es tatsächlich in Russland sehr weit verbreitete Internetstrukturen, also wirklich sehr lebendige Blogger-Szene, die wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, tiefer reicht als die in Deutschland. Gesellschaftlich viel weiter anerkannt und auch Blogs werden sehr stark für als Informationsmedium auch benutzt. Und es gibt also riesige Blogportale und also man weiß ja, die Russen haben ja LiveJournal übernommen, was ein eigentlich amerikanisches Unternehmen ist, aber mittlerweile nur noch komplett von Russen dominiert ist. Das heißt, es gibt genug Netz-Community und kann auch über Netz entsprechend erreicht werden. Und dann ist es so, dass die Idee haben, also diese Mitgliedschaften letztendlich also mit relativ geringem Mitgliedschaftsbeitrag einzusammeln, also 100 Rubel, etwas, was gerade reicht, um Verwaltungskosten zu decken, um so einen Brief zu verschicken und so ein Mitgliedskärtchen mal zu machen oder irgendwas. Gleichzeitig mit diesem Mitgliedskärtchen soll der Mitglied eine Reihe von Vorteilen bekommen. Das heißt, man wird Parteimitglied und dann darf man bei einem Online-Musikdienst Videos zu 15% Rabatt einkaufen, zum Beispiel. Oder, also die haben ein ganzes großes Rabattprogramm, also von Leuten, die sie unterstützen. Da sie ja momentan mit Spenden eher vorsichtig sind, beziehungsweise zum Teil das gar nicht so sehr in großem Stil eintreiben dürfen, da sie ja noch nicht registriert sind, können dabei Leute solche materielle Zuwendungen machen und da gibt es auch Ideen, ein paar Dienstleistungen anzubieten, die für Piraten sehr attraktiv sind. Also Stichwort zum Beispiel sowas Rapid Share oder in die Richtung. Also da kann schon was passieren, tatsächlich, dass es dass die Leute auch einen Gegenwert dafür haben für ihre Unterstützung. Nicht nur politisch, sondern auch materiell.
Aber ich denke, auch politisch muss das zu schaffen sein. Ich meine, wir müssen auch wahrscheinlich sagen, ein riesiges Land und eine, also wie hoch ist die Bevölkerung? Also es ist doch wirklich, die kritische Masse ist ja auch hoch und wie du schon sagst, die da steht's.
Ja, ich gucke gerade, genau, das wollte ich genau nachschauen. Ich habe nämlich, genau, es sind nämlich 140 Millionen Einwohner.
Ja, 140 Millionen Einwohner, davon viele mit Internet und davon eigentlich alle, die irgendwie mit der bestehenden Situation unzufrieden sind, würde ich mal sagen. Also
die Chancen sind auf jeden Fall da.
Prozentsatz von Leuten, die mit der Situation zufrieden sind, dürfte sehr gering sein. Die werden dann wahrscheinlich sehr zufrieden sein. Von daher denke ich, ist da wirklich eine Chance. Also
ich hoffe ja. Also wie gesagt, ich bin da eigentlich eher gute Hoffnung momentan, weil die tun vieles, damit es funktioniert. Und die haben jetzt in den 2 Wochen nach dem Treffen ist mal große Energie und großer Aufwand hingelegt und sind auch haben sehr gute Presse bekommen, waren im Prinzip überall in der Presse vertreten, inklusive Fernsehen, haben ein paar Berichte und das hält auch scheinbar an. Also die sind auch momentan in so eine politisches Vakuumbresche reingesprungen, weil momentan in Russland auch irgendwie alle politische Jugendorganisationen, die es von anderen Parteien gibt, haben sich entweder diskreditiert oder sind einfach nicht mehr existent. Und das heißt, es gibt nirgendwo, was man so im Fernsehen, wenn die Journalisten Bilder suchen von irgendwelchen politischen Jugendlichen, die irgendwas, jungen Leute, die irgendwas Kontroverses fordern, dann hat man quasi niemanden außer Piraten, den man gerade zeigen kann.
Ja, das ist auch schön. Ja, naja, mal sehen. Ja, wie gesagt, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt müssen wir aber doch mal vielleicht ein bisschen von Russland wegkommen.
Kein Problem.
Es gibt da einen Aspekt, den wir jetzt unbedingt noch behandeln sollten. Sonst würde ich sagen, kommen wir doch mal eben tatsächlich zur PPI.
Ja.
Also Pirate Parties International heißt das. Dachverband hast du gesagt.
Ja.
Wie hat man sich das vorzustellen? Wie funktioniert das, also ist das so, ich meine, beim Dachverband gibt es Mitglieder, die wählen dann da einen Vorstand und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht ganz so strikt ist, oder beschreib doch mal, sag doch mal was zur PPI.
Also das ist tatsächlich so strikt ist, wie du sagst, es ist ein Verband mit einer eigenen Satzung und nach der wird auch der Vorstand gewählt. Also wir waren in der Konferenz in Brüssel für 2 Tage und haben unter anderem diese Statuten ausdiskutiert. Also ich habe im Vorfeld mehrere Vorschläge, wie also in der Diskussion wurden mehrere Meinungen geäußert, was BPI sein sollte und was es leisten sollte. Und es gab im Wesentlichen zwei große Lager. Die einen wollten eine politische Sprachrohr haben für die Bewegung, die international auf internationaler Ebene zu anderen multinationalen Organisationen und auch Institutionen direkt Politik macht. Und die anderen Fraktionen wollten eigentlich nur so einen kompletten kleinen Dienstleister, der komplett nach innen gerichtet ist und nur Vermittlungsdienstleistungen für Piratenparteien untereinander macht. Das heißt, ab und an mal so eine Konferenz veranstaltet, wo sich Leute hinkommen und sich nett kennenlernen können natürlich. Und ansonsten mal vielleicht mal Ressourcen verteilt. Und wenn jemand irgendwie sagt, ich brauche jemanden, der einen Flyer macht und ich habe jetzt gerade niemanden, dass man vielleicht international mal jemanden findet, es schließt einander nicht, also das eine schließt das andere ein, aber so das, die große Lösung und die kleine Lösung, durchgesetzt hat sich so ein Mittelding mit Aspekten von beiden. Mhm. Wobei ist immer noch, die beiden Lager immer noch existieren natürlich und wie das immer so mit internationalen Verträgen ist, ist ein Kompromiss, mit dem viele Leute nicht so hundertprozentig glücklich sind. Wir hatten entsprechend auch auf der Konferenz die Situation gehabt, dass zwei anwesende Parteien, die, nämlich Schweden und Polen, die da gewesen sind, die Statuten in der Endfassung gar nicht unterschrieben haben und somit der BPI vorerst nicht beigetreten sind. Mhm. Deswegen, also es ist ein bisschen Kontroversität tatsächlich da. Ansonsten, die Statuten, so wie wir die jetzt haben, können natürlich jederzeit auf jede Generalversammlung ergänzt werden. Also es gibt ein Verfahren dazu für Satzungsänderungsanträge, also für Statutenänderungsanträge in dem Fall. Und das Verfahren, wie das Vorstand funktioniert, wie diese Generalversammlung funktioniert. Und das ist eine Vereinigung nach, also die BPI ist halt so eine komplizierte Struktur, auch wie das aufgebaut ist rechtlich. Also es ist eine nicht eingetragene Vereinigung nach belgischem Recht, die aber wiederum ein Standbein hat, nämlich die Headquarters, die ein eingetragener Verein nach belgischem Recht ist, eine nationale Organisation ist, und der hat einen Sitz in Brüssel. Das ist, damit man auch eine Registerzulassung hat und da wirklich eine Rechtspersönlichkeit bekommt. Mhm. Und diese Rechtspersönlichkeit ist relativ Standard, also Regel und alles drüber passiert in dieser nicht eingetragenen Struktur, weil die kann man relativ flexibel gestalten und die ist halt nach unten zu dieser Headquarters-Weisung, also die bestimmt, wer der Vorstand davon ist und das passiert dann in der Personalunion. Das wird zwar demokratisch gewählt, aber das wird dann quasi in Personalunion, der Schatzmeister von einem ist der Vorstand von dem anderen. Mhm. Also es ist so ein...
Ja, das klingt schon recht kompliziert, das ist richtig. Und Mitglied sind dann dort Piratenparteien?
Mitglied sind Piratenparteien und Mitglied sind Organisationen. Also sind juristische Personen oder also natürliche Personen können nicht Mitglied werden. Wurde explizit abgelehnt, dieser Vorschlag. Das heißt, es sind Piratenparteien und parteinahe Organisationen, wobei wir haben auch wiederum verschiedene Mitgliedschaftsarten. Wir haben Vollmitglieder, das können nur Piratenparteien sein. Und wir haben also richtige Parteien, die im Prinzip die Absicht haben, an Wahlen teilzunehmen. Und
die müssen auch schon anerkannt sein, oder?
Nee. Naja. Also anerkannt nicht wirklich. Beziehungsweise sagen wir so, über die Aufnahme neuer Mitglieder und über Zuweisung des Status entscheidet die Generalversammlung. Mhm. Das heißt, die Parteien können sich erstmal dann um einen Status bewerben und sagen, ich hätte gerne Mitgliedschaft. Und das kann für, wir haben eine Regel, dass pro Land, also wobei natürlich Land nicht hundertprozentig definiert ist in den Statuten, was das genau ist, kann nur ein Mitglied Vollmitglied sein. Und die anderen können sogenannte beobachtende Mitglieder sein. Und das können auch nur Organisationen sein, das können wiederum Parteien sein, also zum Beispiel Regionalparteien wie in Deutschland Piratenpartei Bayern hat jetzt auf ihrem Landesparteitag den Aufnahmeantrag gestellt oder den Vorstand angewiesen, dass sie den Aufnahmeantrag bei der PPI stellen für eine beobachtende Mitgliedschaft. Piratenpartei Hessen hat das in ihrer nächsten Agenda drinstehen, dass sie das auch vorhaben. Piratenpartei Kataloniens hat das gemacht, wobei die wollen gerne eigentlich eine Vollmitgliedschaft.
Ja, also wenn man das mit dem Land nicht so klar definiert, dann ist natürlich naheliegend, dass man in Katalonien eine Vollmitgliedschaft haben will, das wir haben, wird dann auch schwierig, das zu verweigern.
Also doch, wir können das schon verweigern. Also besonders die Generalversammlung. Ich bin da mittlerweile wirklich glücklich, dass es nicht der Vorstand entscheidet, sondern die Generalversammlung. Also wir sammeln die Anträge, wir arbeiten mit den Bewerbern, dass die alle Unterlagen da haben. Wir wollen von Leuten haben, ihre Satzung, ihre Programme, ihre Struktur, ihre bestimmte Details, sondern einfach über die Bescheid wissen, wer das wirklich ist. Man kann ja Land definieren wie nach der UNO-Definition, also von der UNO-Vollversammlung anerkannt. Dazu gehört Katalanien jetzt nicht. Ein anderer Kandidat, der problematisch wäre, würde, ist die Piratenpartei von Kosovo. Mhm. Weil wir haben als Vollmitglied, als einer der Gründungsmitglieder der Piratenpartei Serbiens dabei. Und ich sage mal so, für die, wenn sie jetzt zum Beispiel in der Versammlung für die Aufnahme der Piratenpartei Kosovos stimmen würde, wäre das für die innenpolitisch sehr schlecht.
Problem. Auf der anderen Seite ist aber Kosovo völkerrechtlich anerkannt.
Aber nur von 60 Mitgliedern von der UNO, nicht von allen Ländern.
Aber 60 das ist, Mitglieder.
Also das ist mehr als Katalonien, ja.
Ja, ja. Naja, aber das ist, also ich fände es, also ich muss sagen, meine persönliche Meinung, ich fände es uncool, wenn man die Kosovaren ausschlösse, und ich fände es auch uncool, wenn Katalonien nicht darf, denn wird eine Außendefinition da denen in den Weg gelegt, und also die werden ausgeschlossen, obwohl sie vielleicht wertvolle Ideengeber wären.
Also, Ideengeber dürfen die trotzdem sein. Also auch beobachtende Mitglieder, also angenommen, die würden beobachtende Mitglieder werden. Beobachtende Mitglieder unterscheiden sich durch volle Mitglieder nur durch Stimmrecht. Also beziehungsweise nicht vorhandenes Stimmrecht. Aber die dürfen genauso Anträge einreichen und Personen nominieren und an den Konferenz teilnehmen, eine eigene Delegation hinschicken, die ist genauso groß wie bei anderen. Wir haben geachtet darauf, dass wir eine Basisdemokratie auf Parteienebene machen. Das heißt, jedes Vollmitglied hat ein gleiches Stimmrecht.
Also ja, aber eher Beobachtende haben kein Stimmrecht. Und das ist irgendwie, also ich finde das unpiratisch. Aber
Beobachtende sind ja aber trotzdem vertreten. Also Piratenpartei Bayern ist ja in Piratenpartei Deutschland ja trotzdem vertreten.
Aber die Katalanen sind nicht von den Spaniern vertreten.
Das ist die Frage. Naja. Also momentan, die versuchen zu erklären, dass die wirklich nebeneinander bestehen, so wie CSU und CDU in Deutschland. Mhm. Und das ist ja auch so, in Spanien haben, also für die Hörer, die es vielleicht nicht so ganz kennen, in Spanien haben im Prinzip alle Parteien regionale Niederlassungen, oder regionale Töchterparteien in Katalanien und zum Teil im Baskenland auch und zum Teil auch in Galizien, die nicht bundesweit antreten, sondern nur in dieser einen Region, und von der anderen Partei hält sie dann raus und die konkurrieren quasi nicht und machen später eine Koalition. Und weil anderes Vorgehen hätte in Spanien quasi keine Chance.
Ja, genau.
Ja. Genau, also von daher ist es tatsächlich ein Sonderfall und da muss man schauen. Also in den Statuten steht momentan, dass von einem Land kann nur ein Vollmitglied werden, und wenn es mehrere Bewerber gibt, dann müssen die untereinander sich einig werden und eine Föderation gründen und mit dieser Föderation dann das Stimmrecht irgendwie verteilen. Mhm. Aber das Stimmrecht soll entsprechend nicht gekoppelt sein an irgendwelche Größe oder Wirtschaftsmacht oder Wahlerfolge.
Sondern ja, aber das mit der Föderation geht nur in Belgien. Das andere, da ist auch schwierig. Also das passt nicht für Katalonien. Und für Kosovo passt es noch weniger.
Also. Für Kosovo passt das viel weniger, das ist richtig, ja. Also wir haben tatsächlich, wir bewegen hier uns im Bereich der internationalen Politik.
Ja.
Und mit allen dazugehörigen Problemen.
Also,
muss man auch das wissen, dass international muss man vorsichtig und langsam agieren. Und das ist immer eine Möglichkeit, auf ein dünnes Eis zu geraten, wo man plötzlich sehr ins Schwitzen kommt. Mhm. Also das ist... habe ich relativ schnell gemerkt, mittlerweile.
Ja, ja. Gut, also San Marino dürfte wahrscheinlich, wenn die auch anerkannt sind, sowohl UNO-mäßig quasi.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, so Kleinländer sind, also Vatikan ist ja nicht anerkannt, also, aber ich glaube auch nicht, dass wir da eine Piratenpartei haben, also wenn, dann haben sie sich bei mir noch nicht gemeldet. Die Neuesten, die sich gemeldet haben, sind die Piratenpartei Tunesiens. Mhm. Und gleichzeitig, letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der den ersten Schritt jetzt macht, die Piratenpartei in Israel zu starten. Also wenn jetzt Israele zuhören und Leute, die Verbindungen zu Israel haben, da werden gerade Aktivisten gesucht. Mhm. Sehr dringend eigentlich. So, ja. Aber also generell, wenn man Leute im Ausland kennt, die politisch aktiv sind oder netzpolitisch aktiv sind, also ruhig mal auf die PPI-Webseite leiten, vielleicht geht da was. Mhm. Oder vielleicht gibt da schon in dem jeweiligen Land eine Piratenpartei.
Und du hattest vorhin gesagt, da gibt es einen Aktivisten in China.
Ja.
Kannst du noch mehr dazu sagen?
Zu ihm kann ich relativ wenig sagen.
Ich kann nicht zu der Person, aber bestünde dann oder gibt es da irgendwelche Aktivitäten?
Ich kann sehr schlecht Chinesisch. Ich weiß es nicht. Also die haben ein Forum auch und die haben auch eine Google-Seite, also auf Google Sites auf der aufsetzende Seite. Ich kann das aber schlecht verfolgen zum Teil.
Bei der PPI noch nicht vorstellig geworden.
Die sind bei uns nicht vorstellig geworden, nein. Mhm. Also in ähnlicher Größe haben wir Piratenpartei Kasachstan, die vielleicht dem einen oder anderen Hörer schon aufgefallen sein könnte, weil die wirklich sehr aktiv sind in sozialen Netzwerken und sehr aktiv twittern und sehr aktiv in Facebook überall auf jede Wand mal raufschreiben und sich verbinden. Da sind auch relativ wenige Leute und die Hauptarbeit wird von einem gemacht. Mhm. Das gibt noch ein paar andere. Aber Kasachstan ist auch ähnlich wie China, ist nie so schlimm wie China, es gibt mehrere Parteien, aber es ist im Wesentlichen ein Parteiensystem mit 7% Hürde bei Parlamentswahlen und zusätzlich noch wahrscheinlich manipulierten Wahlen, so dass es eben Parlament, also Chancen, ins Parlament zu kommen, sagen wir so, sehr gering sind bis nicht vorhanden im jetzigen System, solange kein Systemveränderung passiert.
Ja.
Aber die wollen trotzdem auf Kommunalwahlen teilnehmen und arbeiten halt im Rahmen von außerparlamentarischer Opposition, was sie halt können, machen jetzt Gesetzvorschlag zur Änderung des Urheberrechts, um die Creative Commons Lizenzen zu ermöglichen in erstem Schritt, weil die sind zum Beispiel in dem gesamten Ostblock gar nicht durchsetzbar momentan. Also man kann keine portierte Version von Creative Commons machen, weil die Rechte so sind, dass man die gar nicht abgeben kann. Das heißt, ein Künstler, also ein Autor, die Rechte sind so fest beim Auto, dass man die so gar nicht abgeben kann, auch wenn man will.
Das ist ja in Deutschland auch so, das Urheberrecht ist ja...
In Deutschland hat man Namensrecht, also, aber die meisten CC-Lizenzen sind ja auf Deutsch portiert, bis auf CC0, die nicht, weil die eben nicht geht, weil man Namensrecht eben nicht abgeben kann. Aber dort ist es so, dass niemand CC-BY, also CC-BY, kann man nicht machen. Geht nicht. Also zumindest die lokalisierte Version. Man kann es natürlich immer draufschreiben, aber damit bewegt man sich unter Umständen trotzdem auf, wenn eine will, auf dünnem Eis. Und dazu haben die jetzt, also Piratenpartei Russland macht das auch, also versucht eine Gesetzesvorlage durchzubringen und zu platzieren bei den jeweiligen Leuten, die tatsächlich es machen können, also in Gremien zu sitzen und diese Sachen so zu pushen, dass es dann im Sinne für Creative Commons verändert wird.
Ja, gut. Also das ist natürlich dann auch ein wichtiges Thema. Also jetzt eins, wo man sich sicherlich auch einbringen kann, ohne dass man ins Parlament kommt. Denn wie gesagt, in Kasachstan dürfte das dann auch schwierig sein, wenn da sowieso alles manipuliert ist.
Genau, die gleiche Anfrage haben wir jetzt von Piratenpartei Maledivians. Die sind auch, kommt aus einer Floss. Nee, Malediven. Also Malediven. Malediven, also die Insel.
Ich hab's,
ne?
Ja, ich habe es akustisch nicht so richtig verstanden.
Moldawiens gibt es auch, aber das ist eine andere Geschichte. Nein. Also Malediven hat bei uns angefragt und sagt, die müssen das Urheberrecht dort weitgehend ungeregelt und die müssen jetzt für die, auf Druck von WTO, müssen sie bis 2013 etwas machen. Natürlich im Sinne von WTO wäre das bedeutet, also eher nach angelsächsischem Vorbild eher so mit TRIPS-Geschichten und mehr. Also die Abkommen, jetzt versuchen die Aktivisten in diese Richtung entsprechend, wie sie sagen, von althergebrachten Modellen sich zu verabschieden und was Neues vorzuschlagen, weil die gerade sowieso den Auftrag haben, diesen Bereich zu überarbeiten. Also da kann man auch was machen, nur die suchen entsprechend auch Juristen und Leute, die sie unterstützen können und da reingehen. Also da komme ich zu einem Problem, dass wir zum Teil als PPI gerne vieles machen würden, aber auch vieles nicht können, weil uns die Ressourcen auch fehlen.
aber ihr vermittelt dann oder stellt Kontakte her?
Wir versuchen das, ja. Also wir haben natürlich engen Kontakt auch mit unseren Europaabgeordneten und die Anfrage dahin erstmal geleitet und gucken, wo es wir noch Leute vielleicht finden, die genau das leisten können. Wir haben selber auch ein paar Arbeitsgruppen, wo wir versuchen, eben solche Ressourcen zu sammeln. Wir haben jetzt also gerade aktuell als eine der wichtigsten Arbeitsgruppen die Übersetzungsgruppe noch mal ins Leben gerufen. Also es ist jetzt schon eine längere Zeit eigentlich existiert, aber war ein bisschen sehr stark eingeschlafen. Also wir haben es resettet gemacht mit Boris Turowski, mit dem du auch schon ein Interview gemacht hast, haben mir den Auftrag gegeben, diese Gruppe zu leiten. Und da, weil der ja auch ein professioneller Übersetzer ist und kennt sich mit den ganzen Übersetzungstools und Programmen aus und sowas wie Translation Memory und solche Sachen, dass man das die Arbeit zum Teil automatisiert, unterstützt, bessere Übersetzungen kriegt. Und momentan sammeln wir alle Übersetzer. Also wenn jetzt kann man auf PPI-Homepage gehen, auf da, also Wiki-Seite gehen, Task anschauen, welche Arbeitsgruppen wir haben und sagen, da möchte ich gerne mitmachen, da kann man sich eintragen und sagen, so stelle ich mich gerne als internationale Ressource auch mal zur Verfügung, wenn ich was in eine exotische Sprache übersetzen kann zum Beispiel.
Da du gerade die Europaabgeordneten erwähnt hast, eine Frage, die mich seit Längerem beschäftigt, die kannst du mir vielleicht auch beantworten. Warum gibt es eigentlich keine europäische Piratenpartei? Ich meine, es gibt ja das Europaparlament und da wäre es doch wichtig, dass da irgendwie eine Zusammenarbeit stattfindet. Also meine Hauptkritik an der Europäischen Einigung ist, dass die so nationalstaatlich ist. Also man wählt da für jedes Land und die haben alle nichts miteinander zu tun, schließen sich dann so lose zu so einer Gruppe zusammen. Die Piratenabgeordneten sind da jetzt bei den Grünen. Ja, müsste es nicht irgendwie eine Organisation geben, die jetzt auch gerade so die Europaarbeit koordiniert, gerade auch so im Hinblick auf dann die nächsten Wahlen, Europawahlen? Da fände ich es schon gut, wenn die Piratenpartei auch einen qualitativen Unterschied anbietet zu anderen Parteien. Da es halt die Piraten meines Wissens in allen europäischen Ländern gibt.
Wir haben ein paar Lücken doch, aber.
Wir haben ein paar Lücken?
Ja, ja. In Europa gibt es noch ein paar Lücken. Vielleicht? In Malta gibt es nicht. Das sind aber Kleinstaaten, das ist wichtig, aber nein, auch im Balkan gibt es noch ein paar Lücken tatsächlich. Ich müsste jetzt genau schauen.
Ja, gut, das kann man jetzt nicht selber.
Genau.
Aber das ist jetzt nicht so weltbewegend. Also sind ja fast überall. Das ist schon ein ganz großer Unterschied zu vielen anderen Parteien.
Man kann es ja sagen. Die Grünen sind ähnlich aufgestellt.
Die Grünen sind ähnlich aufgestellt.
Und die Sozialisten sind ähnlich aufgestellt.
Nee. Bei den Sozialisten ist das schon anders, weil es da unterschiedliche Richtungen gibt.
Das ist richtig.
Sozialistische Parteien und sozialdemokratische und Arbeiterparteien, die vielleicht nicht sich richtig als sozialistisch ansehen, aber auch nicht als sozialdemokratisch.
Es gibt auch mehr als eine sozialistische Internationale. Also.
Die dann aber versuchen, auch zusammenzuarbeiten. Das ist ja richtig. Das passiert ja. Und ganz disparat ist es bei dieser Europäischen Volkspartei. Da sind ja ganz, also da gibt es halt sehr unterschiedliche Entwürfe in den einzelnen Ländern. Da gibt es halt Christdemokraten, da gehören aber auch so diese neoliberalen Parteien zum Teil dazu. Also Berlusconi ist ja noch nicht gerade bekannt als Christdemokrat, gehört aber zu dieser Europäischen Volkspartei, also seine Gruppierung. Und dann sind ja, glaube ich, bei der Europäischen Volkspartei auch so ein paar nationalistische Parteien dabei, die auch nicht immer gleich sind. Also ich meine, die baskischen Nationalisten sind natürlich in anderer Weise Nationalisten als vielleicht Parteien, die eher so in Richtung ganz rechts tendieren. Also es ist wirklich da ein ganz disparater Haufen. Und das ist bei den Grünen anders, aber auch bei den Grünen sind die nicht unbedingt deckungsgleich. Und ich denke, bei den Piraten gibt es wirklich, glaube ich, die größte Übereinstimmung.
Gut, also es waren jetzt mehrere Punkte auf einmal.
Ja,
so,
ich wollte nur mal meinen Punkt erläutern.
Ist okay, ich habe dich auch verstanden. Also, zu Sozialisten tatsächlich, es gibt tatsächlich mehrere verschiedene Sozialisten, es gibt aber auch mehrere sozialistische internationalen Vereinigungen von Parteien und die meisten sind auch entsprechend mehr als einem drin.
Ja.
Also die suchen sich durch ihren Kuchenstück dann aus, was sie dann, von wem sie dann repräsentiert werden wollen. Zu den Europaabgeordneten von uns. Die sind jetzt, also sonst müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen europäische Partei und eine Fraktion im Europaparlament.
Ja, klar.
Das sind verschiedene Sachen, die haben ähnliche Voraussetzungen, um eine zu gründen. Jetzt, geht das noch?
Jetzt macht das, das schneiden wir raus.
Gut. Ich sage, man muss unterscheiden zwischen einer europäischen Partei und einer Fraktion im Europaparlament. Die haben beide ähnliche Voraussetzungen, um eine zu gründen. Zu beiden gehört, dass man zum Beispiel auch so ein Viertel der Mitglieder der Europäischen Union Abgeordnete hat. Das heißt, um ein Europaparlament eine Fraktion zu machen, das kann ein Land gar nicht machen, sondern es müssen aus mindestens 7 Ländern Europaabgeordnete gewählt werden. Dann können wir eine eigene Piratenfraktion machen im Europaparlament. Das schaffen aber, wie gesagt, die wenigsten politischen Richtungen, deswegen schließen die ja auch zusammen. Die Grünen selber sind ja auch nicht eigenständig, sondern es ist ja die Greens EPA, also European People Alliance, mit denen zusammengearbeitet wird. Und es gibt dann gleichzeitig auch nur die Europäische Grüne Partei. Ja, die, und sowas ist tatsächlich in Planung für die Piraten. Allerdings die Voraussetzungen erfüllen wir noch lange nicht, um da die Registrierung zu kriegen. Mhm. Mit der Registrierung würde allerdings auch gleich die Wahl, also bestimmte finanzielle Zuwendung auch mit bedeuten. Das heißt, das ist tatsächlich auch nicht einfach nur so ein Papierstück. Man sagt, man hat jetzt eine Partei, sondern um das zu haben, muss man ähnlich, also ein Viertel der Mitglieder, also aktuell 7 Stück, mindestens einen Parlamentabgeordneten haben. Also insgesamt mindestens 25 Leute und mindestens einen Parlamentabgeordneten in der Hauptebene oder eine Ebene weiter drunter, das heißt Regionalebene. Das heißt, wenn wir in Landtag einziehen und wenn die Katalanen in Landtag einziehen und wenn die Polen und die Tschechen und die, wer kommt als nächstes, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Also wenn wir aus 7 verschiedenen Ländern schaffen, Piraten in Parlamente zu platzieren, in Nationalparlamente oder Regionalparlamente, dann können wir eine Piratenpartei Europas gründen. Und dann kriegen wir auch gleich Geld. Das darf aber nur auf dieser Ebene verwendet werden. Also für diese.
Oh, immerhin.
Also, ja, immerhin. Also wir haben tatsächlich wurde die PPI als erstes überhaupt gegründet, damals von Rick Falkriger, mit der Absicht, den europäischen Wahlkampf zu koordinieren. Also an Europawahlen, die jetzt letztes Jahr stattgefunden haben. Und im Vorfeld gab es natürlich noch alle halbe Jahre eine Konferenz, wo die Leute ihre Strategien ausgetauscht haben. Dann wurde es irgendwann klar, das schaffen gar nicht alle, die Teilnahme mitzumachen. Und dann ist es irgendwann auch eingeschlafen und dann waren die Wahlen vorbei. Und dann hat man gesagt, so, jetzt wollen wir die PPI doch irgendwie noch haben, trotzdem darüber hinaus. Und dann haben wir es angefangen, zu diesem Zeitpunkt es ernsthaft Gedanken zu machen, was soll die PPI überhaupt machen und wie sollen die Strukturen davon aussehen, die man braucht, um das entsprechend gut zu erreichen. Und die nächsten Europawahlen kommen 2013. Wir haben eine Arbeitsgruppe auf Wunsch von Mitgliedern eingerichtet, die gerne dieses Prozess eben koordiniert. Wieder koordinieren soll, den europäischen Wahlkampf und auch, wo hat man die größten Chancen, in irgendwelche Parlamente zu ziehen und wie soll diese Struktur dann aussehen, weil man muss nämlich zusätzlich, es gibt noch ein paar andere Voraussetzungen, die habe ich so ein bisschen übersprungen, aber man muss unter anderem einen gemeinsamen Plan für die Teilnahme an Wahlen präsentieren und das ist eine Menge Verwaltung, die man machen muss. Man kann jetzt schon langsam damit anfangen, also es war der Plan, ich hatte einen Piraten gehabt, der es gerne machen wollte ab November. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er jetzt wirklich noch zur Verfügung steht. Oder ich muss den Namen nicht nennen, muss jetzt nicht nennen. Aber generell ist es eher wahrscheinlich wieder vakant. Und es ist aber auch nicht so ganz dringend momentan. Das heißt, aber das wird aber trotzdem also jetzt in nächster Zeit wieder anlaufen. Also diese Koordinierung und zu gucken, was man braucht. Und wenn wir das schaffen, die Voraussetzungen, dann haben wir dann auch die Europäische Piratenpartei und dann hoffentlich irgendwann auch die Europafraktion. Aber schauen wir mal.
Ja, also, genau. Also das ist, halte ich für wirklich ganz interessant. Also ich halte das sogar für ein echtes Plus, wenn wir antreten bei der Europawahl und tatsächlich es eine Koordination gegeben hat, so eine Art gemeinsames Europaprogramm oder so. Das fänd ich wirklich schön, weil die anderen Parteien das alle nicht haben. Also nicht alle,
es gibt welche, die das haben,
aber die sind auch relativ chancenlos. Und bei der Piratenpartei gibt es halt Chancen bei der nächsten Europawahl, denke ich. Ich hoffe. Und das wäre ein zusätzliches Plus, damit eben auch dieser Europagedanke mal so richtig ernst genommen wird. Denn ich habe immer den Eindruck, dass das im Moment noch nicht so richtig passiert. Und das würde auch Interesse wecken, glaube ich.
Ja. Also ich denke,
es wird Druck auf die anderen Parteien ausüben, die dann sehen, die machen das anders. Vielleicht müssen wir auch was ändern in unserer Strategie. Also ähnlich wie beim Internet. Mhm.
Also ich sehe gerade, nächstes Jahr haben wir, wie gesagt, in Deutschland eine ganze Menge Wahlen. Aber ansonsten in Europa von relevanten Parteien haben wir noch Piratenpartei Finnlands. Die haben am 17. April Wahlen. Das sind Nationalwahlen. Da könnte es natürlich auch eine Chance geben. Also generell, es gibt immer eine Chance und man weiß vorher gar nicht, also was tatsächlich passieren wird. Mhm. Die Piraten werden ja von den Demoskopen konsequent nicht betrachtet oder eben die Modelle sind nicht gut genug, um die Voraussetzung, um die Ausgang für die Piraten vorauszusagen. Mhm. Das wird sich sicherlich mit ein paar Jahren auch ändern, aber momentan gibt es einfach das noch nicht her.
Mhm. Ja.
Und also man sieht generell, Teilnahme an Wahlen ist sehr wichtig, um sich zu verbessern. Also man sieht an Piratenparteien Deutschland oder auch anderen Piratenparteien, je mehr man an Wahlen teilnimmt, desto professioneller läuft es, desto bessere Ergebnisse kriegt man. Mhm. Man lernt jedes Mal aus jeder Niederlage und aus jedem Versuch der Wahlteilnahme, wo man auch nicht zugelassen worden ist vielleicht, lernt man eben für nächstes Mal, was man besser machen kann.
Mhm. Genau. Jetzt wäre es vielleicht noch für die Hörer interessant, ob es auch die Möglichkeit gibt, sich international einzubringen, außer im Bereich Übersetzung. Das kann ja nicht jeder, aber vielleicht gibt es trotzdem Leute, die sagen, ja, ich will mich international einbringen, weil ich zum Beispiel sehr viel reise und sowieso in verschiedenen Ländern oder in einem bestimmten Land immer wieder bin und mich interessiert das mit der PPI. Also wie kann man sich jetzt konkret einbringen?
Ja. Also wir haben selber ein paar Arbeitsgruppen, wobei die schon einen gewissen Skill wahrscheinlich immer voraussetzen. Also generell muss man, bei uns läuft alles auf Englisch, fängt das schon mal an. Mhm. Wir haben zwar im Vorstand eine Menge deutsche Mitglieder und häufiger reden wir auch, wenn wir unter uns sind, auf Deutsch, aber
Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass die Piraten immer Englisch auch können. Das ist
auch nicht immer, aber es gibt, ich wollte gerade... Also wenn es nicht, ist es auch kein Beinbruch.
Internationales Englisch.
Es gibt eine Organisation, die nennt sich Piraten ohne Grenzen. Die haben bei uns auch einen Aufnahmeantrag gestellt auf eine beobachtende Mitgliedschaft. Das ist, wie gesagt, es müssen nicht nur Parteien sein. Es können auch andere Organisationen, parteinahe Organisationen, Stiftungen, UPs, Regionalparteien und auch entsprechend solche Vereine, die den Piraten nahestehen. Also Piraten ohne Grenzen ist ein Schweizer Verein. So ähnlich wie die Reporter ohne Grenzen oder die Ärzte ohne Grenzen, die persönliche Mitglieder koordinieren, um irgendwelche internationale Aktionen zu planen, zu machen und um sich da einzusetzen. Also das läuft vor allem im deutschsprachigen Raum momentan. Also theoretisch ist es angelegt für weltweit, aber aktuell ist es vor allem sehr stark Schweiz, Österreich, Deutschland geprägt, also vor allem in den Grenzgebiet aktiv. Da kann man auch sich engagieren, also als persönlich Einsatz. Aber ansonsten, wir haben, wie gesagt, Arbeitsgruppen, die sich speziell zum Thema ACTA, zum Thema INDECT, zum Thema Zensurpolitik auf europäischer Ebene, also Cecilia heißt es auf Englisch, genau.
Ja, Cecilia.
Cecilia sich beschäftigt. Wir haben ein Team, welches bei der Konferenzplanung und Organisation unterstützt. Wir haben meine Lieblingstaskforce ist die Arbeitsgruppe, das ist die versucht, den neuen Parteien, also PPR hat auch die Aufgabe, neue Piratenparteien zu unterstützen. Und wir haben also New Parties Toolkit. Taskforce. Das heißt, wir haben zusammengetragen eine ganze Menge von Ideen, womit sollte man anfangen und was sollte man machen, was kann man machen, um eine neue Piratenpartei zu gründen. auf was sollte man achten und auch entsprechend versuchen, jetzt im nächsten Schritt dann bestimmte Vorlagensätze zu generieren, dass ich eine Drupal-Schema oder ein WordPress-Schema oder was auch immer für man also Themen macht mit einem Satz von Plugins, um und das Ganze gut zu koordinieren, die Piratenpartei von Anfang an zu starten. Also das ist auch schön.
Meine Frage war viel konkreter.
Viel konkreter.
Ich dachte mehr so, gibt es da eine Mailingliste, wo man sich eintragen kann?
Ja.
Ein Wiki haben wir schon erwähnt.
Gibt es
ein Forum und ne, also solche Sachen. Mhm.
Ne? Also wir sind technisch mit einigem ausgestattet, aber unser Forum ist momentan gnadenlos veraltet. Wir sind gerade dabei, einen neuen aufzusetzen, aber das wird wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung noch nicht der Fall gewesen sein. Wir haben eine Mailingliste, die PP International General. Mhm. Da sind ungefähr 400 Leute drauf, weltweit. Da wird, sagen wir so, relativ wenig frequentiert. Also manchmal gibt es Phasen, wo hoch hergeht. Aber meistens ist ein eher wenig los. Es dient zu dem Informationsaustausch zwischen dem, was in der Welt so los ist. Also was bei verschiedenen Parteien los ist, aber auch was in der Welt und politischen Entwicklungen für uns relevant ist, abgeht. Das ist eine sehr interessante Liste für jeden, der sich mit den Zahlen interessiert, auf jeden Fall der erste Einstiegspunkt, ganz sicher. Mhm.
Und das ist auch alles offen?
Also das ist alles offen.
Nur für die Mitglieder der,
wir haben,
oder für die Landesdelegierten?
Wir haben so gut wie gar nichts, was irgendwie geschlossen ist.
Na, das ist sehr gut. Ich spreche ja für Transparenz.
Ja, wir haben, also Transparenz ist ein sehr wichtiges Thema, auch entsprechend für uns. Wir sind dabei, unsere Vorstands-Telcos sind auch offen, finden auf bekannten Telco-Servern statt. Wir veröffentlichen die Protokolle sehr schnell, also eigentlich maximal eine Stunde nach der Sitzung, inklusive der Aufzeichnung. Also man kann das alles nachhören, wenn man möchte. Also wir versuchen so transparent zu sein, wie es möglich ist. Mhm. Aber ja.
Und wie ist das, wenn und jetzt die einzelnen Länder, also Deutschland entsendet da jetzt Delegierte hin, ne? Mhm. Vertreter, du bist da wahrscheinlich einer davon?
Davon würde ich erstmal nicht ausgehen. Also erstens, das kann sein, dass ich das bin. Mhm. Aber generell denke ich, dass es am Vorstand zu entscheiden, wer hinfährt. Also solange kein anderes Verfahren festgestellt ist, vertritt ja der Vorstand die Piratenpartei nach innen und außen. Das heißt, der Vorstand kann das selber tun, er kann das auch jemanden anderen beauftragen.
Wie viele werden da denn hingeschickt?
Also maximal 6 Personen pro Mitglied.
Ah, ja.
Deswegen macht es auch Sinn, beobachtende Mitgliedschaft für Bayern und für Hessen zu haben, weil die dann mehr Leute haben wollen, selber Leute hinschicken können, die dann näher berichten. Also wir haben föderales System, da muss man Rechnung tragen.
Aber wenn dann so viele Leute da hinfahren...
Es ist tatsächlich ein Geldproblem. Also ja, wir haben keine Finanzen. Also es war der Grund... Die Gründungsversammlung hat entschieden, dass es vorerst keinerlei Mitgliedschaftsbeiträge für die Mitglieder sein sollen geben. Das wird zwar in den Statuten gefordert, dass es über diese Entscheidung jedes Jahr nochmal abgestimmt wird. Und man braucht 2/3 Mehrheit, um die Regelung zu verändern. Mhm. Und das heißt, erstmal gibt es keine Mitgliedschaftsbeiträge und es müssen 2/3 der Mitglieder es entscheiden, dass Mitgliederbeiträge erhoben werden, damit wir tatsächlich Geld automatisch kriegen. Aha. Momentan müssen wir für alles, was wir haben wollen, betteln gehen.
Ach so, naja, also klar, also hier ist Serverstruktur, kommt von Deutschland, hast du schon erwähnt, aber die Headquarters...
Serverstruktur kommt von einem Piraten aus Deutschland, der es gesponsert hat, von der Firma Box Media. So viel Werbung kann, glaube ich, erlaubt sein. Die Wiki selber wird von der Piraten-IT gestellt. Mhm. Und die Mailingliste wird von der schwedischen IT gestellt. Mhm.
Momentan. Und die Headquarters?
Die Headquarters ist ein virtuelles Headquarter. Also es gibt es nicht. Es ist ein Verein, wie gesagt. Also die Adresse ist eine Briefkastenadresse. Wenn sie endlich geben wird, also da liegt es die Verantwortung nicht bei mir, aber das ist in den letzten Zügen gegründet zu werden. Es braucht jetzt noch einen Notar, damit es eingetragen wird in den belgischen Vereinsregister.
Aha, gut. Ja, da stehen natürlich auch Kosten.
Also da entstehen auch Kosten und dann gehen wir hin und wir haben ein ganz kleines Budget von was wir an Spenden eingenommen haben bisher und ansonsten würden wir dann hingehen und zu dem deutschen Vorstand, zum schwedischen Vorstand, zum französischen Vorstand und sagen, wir hätten gerne ein paar Kosten, also wir verursachen ein paar Kosten, wir hätten gerne Geld und mal gucken, wie viel wir so eintreiben. Ja. Und dann gibt es entsprechend auch eine große Konferenz oder eine kleine.
Mhm. Ja. Und wann ist dann die nächste Zusammenkunft? Weiß man das schon?
Das ist momentan im letzten, also es wird diese Woche veröffentlicht, die Ausschreibung, um Austragungsorte zu machen. Der Zeitraum ist wahrscheinlich entweder Ende dieses Jahres, was eher unwahrscheinlich ist, aber Anfang nächsten Jahres bis Ende April muss es stattgefunden haben. So sehen die Statuten vor, einmal im Jahr Meeting. Wobei auch bei uns, auch in den Statuten steht, es wird alles übertragen, gestreamt und man kann auch aus der Ferne sogar abstimmen. Also trotzdem, da die letzten alle Zusammenkünfte in Europa gewesen sind, beschweren sich mittlerweile schon leise oder nicht mehr leise außereuropäische Mitglieder und sagen, das wird wirklich an der Zeit, das Ganze irgendwo anders zu machen.
Ja, klar. Schön.
Und nochmal. Deswegen, wir kommen was für Bewerbung. Ja, für uns. Für andere ist es das andersrum. Also,
naja, aber Anreisekosten hat jemand. Wenn du Kanada machst, ja? Dann müssen ja praktisch alle fliegen, inklusive der Kanadier, weil es auch ein großes Land ist. Also, das ist dann schon deutlich teurer für alle, würde ich sagen. Naja, nicht für alle. Es
nicht
ist
für alle.
So, dass Inlandsflüge in Kanada natürlich günstiger sind als transatlantische.
Ja, also ich denke, wenn man es in New York zum Beispiel macht, nach New York kommt man auch verhältnismäßig günstig hin. Müssen zwar auch alle fliegen, aber so ist es nun mal. Nach Europa müssen auch die meisten Leute fliegen, egal wo sie es machen. Die meisten Delegierten kommen halt nicht mehr mit der Bahn. Europa ist auch schon groß.
So, wir müssen, glaube ich, langsam Schluss machen, weil es hier jetzt sehr laut wird, weil gerade Pause ist bei der OM10. Ja, vielen Dank. Also
bitte?
Ich denke, da wird man auch noch viel von hören von der Pirate Parties International und natürlich auch von den anderen Piratenparteien. Ja, und ich, dann wünsche ich alles Gute für die weitere Arbeit.
Ja, vielen Dank. Also es hat mich gefreut und ich hoffe, dass der eine oder andere sich auch jetzt mal Lust bekommen hat, ein bisschen da näher an Materie zu schnuppern und mal uns im Wiki mal vorbeikommen wird und vielleicht auf Mailingliste einträgt oder
ja.
Ja, oder sich auch mal generell für Außenpolitik sich mehr anfängt zu interessieren, aber es ist wirklich ein sehr spannendes Thema.
Doch gar nicht so richtig gesprochen.
Auch. Es ist angeklungen, ein paar Dinge. Also genau. Das ist jetzt wirklich ganz kleine Aspekte gewesen. Ja.
Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabautercast.